Warum sind Frauen in der Politik noch immer unterrepräsentiert? In diesem Podcast geht es darum, wer vertritt dich und mich im Parlament? Ganz besonders dann, wenn du kein Mann bist. Ich bin Reinhard Geiger und sage Hallo und Willkommen. Frauen machen eine knappe Mehrheit der Bevölkerung aus, aber nicht im Nationalrat, in den Landtagen oder in den Regierungen. In Österreich wird schon lange darüber diskutiert, dass sich das ändern soll. Es wurde immer wieder versprochen, die Listen der Kandidatinnen und Kandidaten werden nach dem Reißverschlussprinzip erstellt. Damit sollte dann jeweils eine Hälfte Frauen und Männer in die Parlamente kommen. Gut, versprochen wurde uns von den jetzigen Regierungsparteien auch eine Deckelung der Wahlkampfkosten. Selbst dort, wo sich die Parteien an den Reißverschluss gehalten haben, der Anteil der Frauen in den gesetzgebenden Körperschaften beträgt nur ein gutes Drittel. Er ist damit noch immer weit weg von den angestrebten 50%. Zwei Politikwissenschaftlerinnen haben sich angeschaut, woran das liegen könnte. Beide haben in Salzburg studiert, Corinna Kröber von der Uni Greifswald und Sarah Dingler, die künftig an der Uni München forscht. Sie sind Interviewgäste von Stefan Walli in der JBZ. Stefan fragte Corinna Kröber, wieso der Frauenanteil im Nationalrat nicht passt.
Meine Meinung ist auch, dass das nicht ausreichend ist. Aktuell sind 34% der Abgeordneten weiblich. Das ist deutlich unter dem Anteil in der Bevölkerung, der ein bisschen über 50% liegt. Das ist eine Lücke von 16%.
Gab es in der Vergangenheit Fortschritte oder?
Es gab natürlich, wenn man an die frühen 1950er Jahre denkt, sehr deutliche Fortschritte. Der Frauenanteil ist seitdem natürlich gestiegen. Damals war nur eine Handvoll Frauen im Parlament. Heutzutage sind es eben diese 34%. Der Anstieg fand vor allem zwischen den 1970er Jahren und den späten 1990er Jahren statt, wo dann der Frauenanteil das erste Mal diese 30%-Marke geknackt hat. Das schwankt eben rund um die 30%. Es gibt eigentlich keinen nennenswerten Anstieg mehr. Damit steht Österreich aber nicht ganz alleine da. Das beobachten wir auch zum Beispiel in Deutschland mit der letzten Wahl, aber auch in Ländern wie Peru oder Mauritius, also auf der ganzen Welt, dass der Frauenanteil mittlerweile zum Teil sogar wieder leicht sinkt, nachdem er gestiegen ist. Und das eben deutlich unter der 50%-Marke, die man eigentlich erwartet hätte.
Wenn man Staaten vergleicht, ist es normalerweise so, dass die skandinavischen Staaten uns voraus sind. Ist es in diesem Bereich genauso?
Die skandinavischen Länder schneiden tatsächlich bei der Repräsentation von Frauen deutlich besser ab. Das ist nicht zufällig so, sondern das liegt daran, dass dort die Gesellschaft liberaler ist, dass schon deutlich früher auch deutlich mehr Frauen in den Parlamenten waren, dass auch die Aufteilung der Geschlechterrollen ein bisschen offener ist, sodass auch Frauen häufiger öffentliche Ämter übernehmen, wo das für uns vielleicht eher eine Aufgabe für den Mann wäre, traditionellerweise.
Was sind diese Länder, die besonders hohen Anteil an Frauen in ihren Parlamenten erreichen?
Ein sehr hoher Anteil an Frauen im Parlament ist in Ruanda. Für viele eher überraschend. 1994, nach dem Genozid, wurde das politische Leben total umstrukturiert. Dementsprechend damals schon, glaube ich, eine Quote gab, zwar nur von 30%, aber der Anteil ist jetzt deutlich höher und da ist es einfach im Alltag dabei. Frauen gehören zum politischen Alltag dazu und deshalb gibt es nach wie vor auch noch so viele Frauen dort im Parlament. Somit ist Ruanda tatsächlich Spitzenreiter vor den ganzen skandinavischen Ländern auch.
Wenn wir Österreich hier jetzt also einordnen, dann haben wir die Situation, dass wir bei Weitem noch nicht einen Anteil von 50% erreicht haben, dass wir einen positiven Trend hatten, der jetzt übergegangen ist in eine Stagnation. Im internationalen Vergleich sind wir nicht in der Spitzengruppe. Was ist wirklich der Vorteil, eine 50%-Quote des jeweiligen Geschlechtes in einem Parlament zu haben?
Es gibt verschiedene Vorteile. Das eine ist es natürlich eine Frage der Fairness für die Frauen. Sie sind 50% der Bevölkerung, warum nicht auch 50% der Abgeordneten? Ganz besonders, weil wir wissen, dass gerade die weiblichen Abgeordneten auch ein bisschen anders inhaltlich arbeiten als die männlichen und sich ein bisschen bestimmten Themen widmen. Also es macht einen Unterschied, ob Frauen dort sind. Dann hat es aber auch eine positive Wirkung auf die Demokratie insgesamt. Wir wissen, dass die Menschen politikverdrossen, Politikerverdrossen, ganz bewusst männlich hier sind, sich eben insgesamt seltener mit Parteien identifizieren. Nach der Flüchtlingskrise 2014 hatten wir einen Tiefpunkt in der Demokratiezufriedenheit in Österreich. Wir wissen aus internationaler Forschung, dass durch steigende Frauenanteile ein Bild entsteht, dass Politik inklusiv ist, dass es sich für alle in der Bevölkerung interessiert und dass jeder da mitmachen kann. Das finden die Menschen gut und sind dann wieder zufriedener mit ihrer Demokratie.
Ist es aber nicht so, dass genau die Menschen, die unzufrieden sind mit dem Status quo, bei Wahlen eher Personen wählen, die erst recht wieder Männer sind und teilweise ein besonders männliches Verhalten an den Tag legen? Ist hier nicht ein Phänomen, das dem ein bisschen entgegengesetzt ist?
Also es gibt natürlich verschiedene Arten, gerade die Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu mobilisieren. Da gibt es auch Gruppen, die von einzelnen Personen und von populistischen Akteuren angesprochen werden. Aber eben auch, das ist jetzt meine Vermutung, weil die etablierten Parteien kein geschlechtergerechtes Angebot anbieten. Wenn man zeigen würde, dass Politik etwas für alle ist, von dem nicht nur alle profitieren, das ist ja das, was die Populisten versprechen, dass da alle einen Vorteil von haben, die zur Bevölkerung gehören, sondern wo auch alle mitmachen können, auch die Frauen, dann wäre das vielleicht anders und man würde sich auch von anderen angesprochen fühlen.
Es gibt aus politischen Organisationen immer wieder die Erzählungen, natürlich auch oft von Männern, dass man ja versuchen würde, Frauen zu gewinnen für die Arbeit, aber Frauen zu einem geringeren Ausmaß bereit seien, für Ämter zu kandidieren. Ist das ein Mythos, ist das eine Schutzbehauptung oder steckt da mehr dahinter?
Da steckt schon auch ein Funken Wahrheit dahinter. Es ist tatsächlich so, dass Frauen tendenziell weniger politische Ambitionen haben als Männer. Sie schätzen ihre Qualifikation geringer ein als die der Männer. Selbst wenn ein Mann und eine Frau die gleiche Qualifikation haben, dann wird tendenziell der Mann sagen, ich bin bereit, ein Amt zu übernehmen, ich kann das, ich habe alles, was man dafür braucht. Eine Frau wird tendenziell eher sich selbst kritisch gegenüber sehen und stehen. Dementsprechend kann man schon sagen, dass weniger Frauen als Männer eine Karriere in der Politik anstreben. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte, weil es ist auch zu großen Teilen die Nachfrage der Parteien, die gar nicht Frauen an die Spitze lassen oder Frauen in der Partei zulassen oder als Kandidatinnen zulassen, sondern die immer wieder in ihren alten Netzwerken nach neuen Kandidaten suchen und dementsprechend Frauen oder Kandidatinnen weniger Chancen haben. Dadurch, dass wir natürlich wissen, dass Frauen anders reagieren auf politische Ämter, wäre es gerade hier an der Zeit von den Parteien, anders zu rekrutieren und vielleicht mal in anderen Netzwerken zu fragen oder Frauen direkt anzusprechen, wenn es ihnen wichtig wäre, auch Kandidatinnen zu haben. Aber das tun sie nicht.
Du hast argumentiert, dass Frauen anders reagieren auf politische Ämter.
Die Forschung zeigt ganz deutlich, dass Frauen tendenziell nicht selbst auf die Partei zugeht und sagt, ich möchte gerne kandidieren, sondern dass es wichtig ist, wenn jemand aus der Partei Frauen tatsächlich auch anspricht oder gezielt für Frauen ein Angebot bietet, um Kandidatin zu werden. Da reagieren Männer und Frauen anders, weil Männer eher sich selbst nominieren und Frauen tendenziell eher gefragt werden sollten.
Diese Bevorzugung von Parteistrukturen zugunsten von männlichen Kandidierenden, gibt es da Evidenz, dass das bewusst gemacht wird von männlichen Netzwerken oder ist das etwas, was kulturell vermittelt ist? In dem Sinne von, man kommt gar nicht auf eine andere Idee.
Wenn es den Parteien wichtig wäre, auch weibliche Kandidatinnen zu haben, dann wäre es schon deutlich, dass man sicherlich auch andersweitig und nicht immer nur die gleichen Personenkreise anspricht. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass es eine kulturell bedingte Sache ist, sondern dass da auch Parteien in der Pflicht wären, sich mal anders umzuschauen nach Kandidatinnen.
Ich habe in der Einleitung argumentiert, dass ihr euch sehr genau die Strukturen angesehen habt, die dazu führen, dass Frauen geringer repräsentiert sind im österreichischen Nationalrat, obwohl große Parteien das 50%-Prinzip, das Reißverschlussprinzip haben. Ihr seid dann ins Detail eingestiegen, ins Wahlrecht. Ihr argumentiert, einer der Schlüssel dazu ist, wie das Reißverschlusssystem auf dieses Wahlrecht angepasst ist.
Tendenziell hat Österreich eine gute Ausgangslage. Wir haben nämlich ein proportionales Wahlsystem. Das heißt, der Anteil der Stimmen ist ungefähr so wie der Anteil dann der Sitze. Das Gegenbeispiel wäre jetzt Großbritannien, wo immer nur der Sieger alle Stimmen erhält. Und hier ist es proportional und dementsprechend ist es eigentlich eine gute Ausgangslage. Das Problem aber an der Sache ist, dass es kleine Wahlkreise gibt. Die Mandate, die pro Wahlkreis vergeben werden, sind sehr gering. Und wenn wir jetzt sehr geringe Wahlkreisgrößen haben, sagen wir von 3 und es gibt drei Parteien, die antreten und jede Partei gewinnt einen Sitz, dann gewinnt von der Liste immer nur die erste Person. Das ist meistens der Mann. Dementsprechend ist hier das Wahlsystem zwar einerseits gut, weil es proportional ist, aber gleichzeitig ist diese geringe Wahlkreisgröße sehr schwierig, dann wieder für Frauen, um ins Parlament zu kommen, weil Frauen tendenziell immer auf den unteren Rängen stehen. Selbst beim Reißverschluss, wenn der immer mit Mann, Frau ist, aber immer nur die erste Person gewinnt, dann ist es natürlich schwierig für Frauen.
Wenn in einem Wahlkreis von drei Mandaten jede Partei nur eines kriegt, gewinnt immer nur der erste. Dann kann Reißverschluss sein, so viel es will. Es könnte 100% Männer sein, wenn von jeder Partei der erste ein Mann ist. Genau. Habt ihr radikale Vorschläge, wie jede Partei muss in gleich vielen Wahlkreisen Männer wie Frauen an erster Stelle nominieren?
Selbst wenn man jetzt nur an gleich viel Wahlkreis denkt, ist es schon schwierig. Wenn man wirklich dazu kommen möchte, dass 50% Frauen sind, müsste man sagen, in jedem Wahlkreis, in dem man auch eine Chance hat zu gewinnen. Natürlich könnte man dann immer sagen, in den 50% der Wahlkreisen, in denen wir noch nie jemals ein Mandat gewonnen haben, da sind dann die Frauen an der Spitze. Dann würde natürlich das wieder nicht helfen. Wenn man radikal das umsetzen wollen würde, müsste man sagen, in jedem Wahlkreis, in dem die Partei gute Chancen hat, einen Sitz zu gewinnen, müsste eine Frau oder also 50% dann Frauen vorne sein.
Führt das nicht dazu, dass ihr dieses bestehende Wahlsystem mit den kleineren Wahlkreisen in Österreich in Frage stellt?
Ich für jedes Wahlsystem, das weltweit in jedem Land anders ist, muss es eben gezielte Regelungen geben, wenn man wirklich bemüht sein möchte, dass man den Anteil von Frauen erhöht. Und dementsprechend, glaube ich, muss man das Wahlsystem an sich nicht in Frage stellen, sondern man muss nur die richtigen Maßnahmen nutzen.
In eurer Studie habt ihr euch dann angeschaut, in welchen Ausschüssen im österreichischen Parlament Frauen aktiv sind. Diese Liste war leider ein bisschen vorhersehbar.
Ich hatte es ja eben ganz kurz schon mal angedeutet, dass Politikerinnen sich mit anderen Dingen befassen als Politiker. Das spiegelt sich eben sehr schön in den Ausschussmitgliedschaften wider. Zum Beispiel haben wir einen sehr hohen Frauenanteil natürlich im Gleichstellungsausschuss. Da sind von 21 Plätzen, die es dort gibt, sind 20 mit Frauen besetzt. Dicht gefolgt vom Familienausschuss, da auch eben ganz klarer Überschuss an Frauen dort. Wenn man immer bedenkt, dass ja auch nur 34% der Abgeordneten insgesamt weiblich sind. Und dann sind da fast 100% Frauen. Ganz wenige dagegen findet man in Ausschüssen wie Finanzen oder Verkehr. Das ist zu einem gewissen Grad selbst gewählt, weil eben die Politikerinnen sich für andere Dinge interessieren. Und wofür sie sich interessieren, verläuft häufig entlang traditioneller Rollenbilder. Frauen haben zum Beispiel biologisch andere Interessen. Gesundheitsvorsorge und Mutterschutz ist ein Thema, das betrifft die Frau. Es gibt aber auch Dinge, die sind einfach für Frauen aufgrund traditioneller Rollenbilder relevanter. Normalerweise ist eben der weibliche Aufgabenbereich zu Hause, Kindererziehung, vielleicht Altenpflege, während der männliche Aufgabenbereich im öffentlichen Raum liegt und der sich eben um die Ausgestaltung der Finanzen der Gesellschaft kümmert. Und deshalb sind dort eben deutlich weniger Frauen zu finden.
Klingt ein wenig so, als müssten wir das zur Kenntnis nehmen.
Nein, nicht unbedingt. Ich denke, es gibt in allen Politikfeldern Dinge, die auch für Frauen speziell relevant sind. Beispielsweise bei Finanzen geht es auch darum, wer bekommt eigentlich wie viel vom staatlichen Budget. Da geht es auch darum, wie viel fließt in die Familienpolitik im Vergleich zur Verteidigungspolitik. Und das ist etwas, das für Frauen sehr relevant ist. Das Problem ist, dadurch, dass die Frauen so wenige sind, können sie diese Möglichkeiten gar nicht nutzen und legen eben erstmal ihren Arbeitsschwerpunkt auf die Dinge, die direkt relevant sind und haben dann diese indirekten Politikfelder vielleicht gar nicht als möglichen Aufgabenbereich, wo eben auch die Männer dann direkt reinströmen.
In dieser ganzen Debatte gibt es in diesen Monaten einen Vorstoß im deutschen Bundesland Brandenburg, wo man das Wahlrecht so ändern will, dass das Reißverschlussprinzip verpflichtend sein muss für Wahlvorschläge, um überhaupt antreten zu dürfen. Habt ihr Sympathie für so radikale Vorschläge?
Ich würde den nicht als radikal bezeichnen. Grundsätzlich gibt es Forschung, die zeigt, dass Quoten immer den Frauenanteil auch erhöhen. Also ist das grundsätzlich zu befürworten, wenn man einen höheren Frauenanteil auch wirklich möchte. Ich denke aber, dass da sehr Ähnliches gilt wie das, was Sarah eben gesagt hat zu Österreich, dass dieser Vorschlag das Problem nicht lösen wird, weil in Deutschland die Listen nur die Hälfte der Plätze in den Landtagen besetzen und die andere Hälfte funktioniert ähnlich wie in Großbritannien über einer Wahlkreise, also eine Person kann nur gewinnen und die anderen verlieren. Und dafür soll es keine Quotenregelung geben. Und das bedeutet, die Hälfte der Sitze wird weiterhin vollkommen ungeregelt vergeben.
Wollen wir eine Volksvertretung, die die Bevölkerung in ihrer Struktur widerspiegelt? Wenn ja, nach welchen Kriterien unterteilen wir die Bevölkerung? Ich spitze es zu, es gibt Menschen, die sich als Männer, manche, die sich als Frauen verstehen und andere, die sagen weder noch. Was macht euer Vorschlag mit Menschen, die sich hier ganz anders verstehen?
Natürlich ist der Fokus tendenziell jetzt erstmal auf Männer und Frauen, als das wahrscheinlich im ersten Moment sichtbarste oder schon lang diskutierteste Phänomen. Aber natürlich muss es auch für andere Gruppen eine Daseinsberechtigung geben im Parlament. Beispielsweise ja auch Minderheiten, die genauso zu unserer Gesellschaft gehören wie Männer und Frauen. Und dementsprechend denke ich, von einem Demokratieverständnis her wäre schon wichtig, dass auch diese Gruppen bedacht werden. Dementsprechend ist es auch wichtig, gerade die Frauenforschung weiterzuentwickeln für andere Gruppen.
Führt das nicht dann zu einem relativ klaren Raster, welche Personen mit welchen Identitäten in einem Parlament zu sitzen haben? Die Wahlmöglichkeit, zum Beispiel nach ideologischen Kriterien, passt ja zu meiner Weltsicht, wird dadurch zumindest teilweise eingeschränkt.
Es gibt Kriterien, die sind relevant für die politische Repräsentation und andere nicht. Und das ist immer dann, wenn die Interessen, die Menschen haben und auch die ideologische Ausgestaltung oder die Positionierung der Menschen systematisch entlang dieser Kriterien verläuft. Frauen, wissen wir, sind ideologisch eher links, sie sind liberaler angestellt, wollen mehr Umverteilung. Wenn nun sie deutlich weniger im Parlament repräsentiert werden, müsste das eigentlich in Konsequenz bedeuten, dass die rechte Seite deutlich stärker ist, als sie es wäre, wenn Frauen gerecht vertreten wären und somit ihren ideologische Präferenzen eben auch nicht so gut abgebildet werden.
Bleibt die Frage, wie exakt muss eine Volksvertretung das Volk widerspiegeln, um wirklich alle Interessen gerecht zu vertreten? Was zählt? Geschlecht, Ideologie, Prominenz, eine Verteilung nach Berufen, die erhaltenen Vorzugsstimmen oder... Sarah Dingler und Corinna Kröber waren heute Interviewgäste von Stefan Walli. Ihr Arbeitspapier heißt, warum sich der Gender Gap durch den Reißverschluss nicht schließen lässt. Eine Analyse der Repräsentation von Frauen im österreichischen Nationalrat. Du bekommst es gedruckt oder als PDF-File online von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. jung-bibliothek.org ist die Adresse. Ob Wahlen wirklich etwas verändern oder ob sie dann schon längst abgeschafft worden wären, das überlasse ich dir als Gedankenspiel. Tatsache bleibt, bei den Gemeindewahlen in der Stadt Salzburg im Jahr 2014 haben weniger als 10 Stimmen den Ausschlag zugunsten einer Stadträtin der NEOS und gegen einen Kandidaten der FPÖ gegeben. Und dass die aktuelle Bundesregierung nach dem Wahlergebnis der Nationalratswahl vom Herbst 2017 ganz anders aussieht und handelt als praktisch alle Koalitionen zuvor, das wird auch niemand bestreiten. In diesem Sinn Terminhinweise zu den nächsten Wahlgängen. Die Europawahl findet in Österreich am Sonntag, 26. Mai 2019 statt. Die Hochschülerschaftswahlen an heimischen Unis und Hochschulen in den Tagen darauf, vom 27. bis 29. Mai. Radio Bob kannst du live jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat auf der Frequenz der Radiofabrik in Salzburg hören. Die Wiederholung jeweils am Samstag darauf um 9 Uhr. Auf Radio Proton in Vorarlberg gibt es uns jeden zweiten Samstag mittags um 12.30 Uhr. Im Internet jederzeit auf radiofabrik.at und auf der Webseite der JBZ jung-bibliothek.org/radio-bob. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Reinhard Geiger.
Radio Bob.
Aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen.